Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Der Podcast der GMK.
Hallihallo zum 32. Podcast der GMK. Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Und hallihallo zum ersten Podcast im Jahr 2024. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder viele spannende Menschen interviewen dürfen. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Moderatorin für die GMK. Lauter Hass, leiser Rückzug. So heißt die kürzlich veröffentlichte Studie, die über 3000 Internetnutzerinnen ab 16 Jahren zu ihrer Wahrnehmung von Hass im Netz befragt hat. Herausgegeben wurde die Studie von Das Netz, der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V., HateAid und den neuen deutschen Medienmacherinnen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz. Das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz hat sich aus verschiedenen Projekten und Initiativen gebildet, um gegen Hass im Netz anzugehen, aufzuklären und Menschen zu helfen. Und wir steigen da heute intensiver mit ein. Denn ein Projektträger ist auch die GMK, die mit der medienpädagogischen Perspektive das Netzwerk bereichert. Die GMK war maßgeblich an der Erstellung der Studie beteiligt und über die Ergebnisse der Studie will ich heute im Podcast mit zwei meiner Kolleginnen sprechen. Melina Honeck und Caroline Rösler. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hi, schön da zu sein.
Und hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, und dieser Podcast ist wieder besonders, denn es gibt sehr viel zu besprechen und wir haben zwei Menschen und wir wollen uns dafür heute wieder etwas mehr Zeit nehmen. So, also ich stelle mal den Wecker auf 20 Minuten. Melina und Caro sind beide Projektmitarbeiterinnen bei der GMK im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz und sie sitzen beide im frischen Berliner Büro. Melina, ich fange mal mit dir an. Du warst als Erste im Projekt und bist schwerpunktmäßig für die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Projektträgern im Kompetenznetzwerk zuständig. Ebenso kümmerst du dich um die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projekts und die Organisation von Fachveranstaltungen. Du bist Soziologin und hast dich während deines Masterstudiums mit politischer Soziologie, Konflikt und Bildungsforschung beschäftigt. Bitte stell dich doch mal kurz in drei Schlagwörtern vor.
Ja, hi, freut mich hier zu sein nochmal. Genau, die ersten beiden sind Soziologie und Gesellschaft. Die lassen sich eigentlich sehr schwer voneinander trennen. Und für mich ist das mehr so der Versuch, berufliche und private Interessen zumindest ansatzweise zu trennen. Ich habe Soziologie studiert und das hat die Art meines Denkens und meinen Blick auf die Dinge ganz stark verändert oder nachhaltig verändert, sodass mich Gesellschaft und ihre Themen eben auch privat sehr stark umtreiben, ich mich viel damit beschäftige. Und dann der dritte Hashtag Outdoor oder vielleicht auch Natur, einfach um dem Ganzen zu entfliehen, bin ich jemand, der wahnsinnig gerne draußen ist, in die Berge geht. Ich bin im Süden aufgewachsen, in München, habe die Alpen vor der Haustür gehabt, habe dort in der Nähe in Baden-Württemberg auch studiert, meinen Bachelor. Und ich glaube, das ist so die beste Auszeit, die ich mir selber nehmen kann, aus dem ganzen Trubel raus in die Natur.
Ja, liebe Caroline, du bist Erziehungswissenschaftlerin und Medienpädagogin und bist hier im Projekt nun zuständig für die qualitative Forschung in Bezug auf die pädagogische Praxis, die Planung von Fachveranstaltungen und Vernetzungsaktivitäten. Bitte stell du dich auch kurz in drei Schlagwörtern vor.
Ja, vielen Dank. Also mein erstes Wort ist Medienpädagogik. Nicht verwunderlich. Ich arbeite seit 14 Jahren mittlerweile schon im Bereich der Medienpädagogik, habe über das Studium in die Richtung gefunden, also Studium und privates Interesse miteinander verbunden können. Mein zweites Wort ist Berlin, weil ich in Berlin geboren bin und auch bisher immer hier geblieben und die Stadt einfach liebe. Und das dritte Wort ist neugierig, weil das zum einen mich auszeichnet. Ich bin sehr neugierig und auch, aber auch mein Fach und mein Studium als Wissenschaftlerin und als forschende Person ist man einfach neugierig auf die Dinge und möchte herausfinden, warum und wie sie sind.
Am 13. Februar habt ihr, also die GMK, gemeinsam mit Das Netz, HateAid und den neuen deutschen Medienmacherinnen die Studie Lauter Hass, leiser Rückzug veröffentlicht. Das ist auch Teil eurer Tätigkeiten im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Melina, was genau ist und macht das Kompetenznetzwerk?
Also wir sind ein Zusammenschluss von 5 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die 5. ist Jugendschutznet, die war bei der Studie nicht beteiligt, aber eben Teil des Kompetenznetzwerks. Und gemeinsam engagieren wir uns eben gegen Hassrede und digitale Gewalt im Netz. Wir bündeln dafür die verschiedenen Kompetenzen und Perspektiven, die eben jede Organisation mitbringt und bieten dementsprechend allen, die danach suchen, Informationen, Materialien oder eben auch Beratung an. Was das im Speziellen heißt, dazu wird in dieser Folge, glaube ich, noch ganz viel kommen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Und das Projekt besteht seit Ende 2021 und als GMK sind wir Teil seit Januar 2023.
Was wurde in der Studie genau abgefragt?
Ja, wir haben zum einen die Wahrnehmung abgefragt, also wie stark nehmen Internetnutzerinnen in dem Fall ab 16 Jahren Hass im Netz wahr und wo wird er als besonders präsent eingeschätzt? Was verstehen Befragte vor allem unter Hass im Netz und was nicht? Dann die Betroffenheit natürlich, also verschiedene Formen von Hass im Netz, Beleidigung, sexuelle Belästigung, körperliche Gewaltandrohung. Damit unterscheidet sich die Studie von der letzten großen bundesweiten Studie, die 2019 vom EDZ erhoben wurde. Hier wurde eben nur Hate Speech oder Hassrede abgefragt und unsere Studie erlaubt eben ein detailliertes Bild von Hass im Netz, weil wir uns eben nicht nur auf die sprachliche Dimension fokussieren, sondern unterschiedliche Formen digitaler Gewalt mit einbeziehen. Wir haben uns außerdem mit den Folgen und dem Umgang der Befragten mit Hass im Netz auseinandergesetzt und noch die Bedarfe und Forderungen hinsichtlich des Umgangs mit Hass im Netz abgefragt.
Was sind denn die wichtigsten bzw. die signifikanten Ergebnisse hinsichtlich der Wahrnehmung von Hass im Netz, Melina?
Also 89% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat. Unter Hass im Netz verstehen sie Beleidigungen jeglicher Art. Die Top 3 sind rassistische Beleidigungen oder Beleidigungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund des Geschlechts der Befragten. Mit 69% nehmen vor allem jüngere Befragte im Alter von 16 bis 24 Jahren Hass im Netz wahr. Und am häufigsten wird dieser auf Twitter oder TikTok wahrgenommen. Gegen wen richtet sich der Hass im Netz? Am häufigsten gegen PolitikerInnen mit 60%, gegen Geflüchtete und AktivistInnen. Das zeigt uns ganz klar eben auch, welche politische Dimension Hass im Netz hat in diesem Fall.
Und du hast es ja eben schon gesagt, an wen es sich richtet. Aber wer ist denn besonders betroffen von Hass und gegen wen richtet sich der Hass?
Ja, also zunächst geben 15% der Befragten an, schon selber betroffen gewesen zu sein. Und besonders betroffen sind junge Frauen bis 24 Jahre, das sind 30%. Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, das sind ebenfalls 30%. Und dann Menschen mit homo- oder bisexueller Orientierung. Auch hier bewegen wir uns bei 28-36%. Dabei bezieht sich der Hass am häufigsten auf politische Ansichten oder auf das Aussehen der Befragten. Und die Formen von Hass im Netz, die am häufigsten auftreten, sind eben Beleidigungen. Das sind immerhin 49%. Und auf Platz 2 die Verbreitung von Dingen, die nicht stimmen, die falsch sind. Und wir sehen auch ganz spannend eine ganz klar geschlechtsspezifische Dimension von Hass im Netz. Also die Formen, die Männer und Frauen erleben, sind unterschiedlich. Wir haben 42% der jungen Frauen, die angeben, bereits ungefragt ein Nacktfoto zugeschickt bekommen zu haben. Jede 5. wurde schon sexuell belästigt, wohingegen junge Männer angeben, vor allem Hass in Form von Gewaltandrohungen zu erfahren.
Was hat euch bei den Ergebnissen besonders überrascht?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also tatsächlich können wir bis zu einem gewissen Grad in den Zahlen ablesen, wie normalisiert solche Hassphänomene mittlerweile leider, muss man schon fast sagen, sind. Also 15% geben zwar an, schon einmal Hass im Netz erlebt zu haben, aber in einer anderen Frage abgefragt, gaben 24% an, schon mindestens eine Form von Hass im Netz erfahren zu haben. Und immerhin 49%, also jede zweite Person, ist schon mal im Netz beleidigt worden. Das heißt, nicht jede Beleidigung von den Befragten wird als Hass im Netz kategorisiert. Und daraus lesen wir eine Normalisierung ab, die eben vor allem jüngere Befragte trifft oder die jüngeren Menschen. Was uns traurigerweise gar nicht überrascht hat, sind die Ergebnisse bei den Folgen von Hass im Netz. Also 41% derjenigen, die angaben, schon mal von Hass im Netz betroffen gewesen zu sein, gaben eben auch an, sich sozial zurückzuziehen als Folge. Auf Platz 2 sind psychische Beschwerden oder auch Probleme mit dem eigenen Selbstbild. 82% der Befragten sehen sogar die Vielfalt im Internet gefährdet und 76% haben immerhin Angst durch Hass im Netz, dass auch die Gewalt im Alltag zunimmt. Und was wir als sehr gravierend empfunden haben, ist auch, dass über die Hälfte der Befragten sagt, sie bekenne sich dann seltener im Netz zu ihrer politischen Meinung oder beteiligt sich eben weniger an Diskussionen. Ihre Online-Aktivität geht zurück und damit sind wir auch bei unserem Titel der Studie. Wir haben lauten Hass und leider ist der Rückzug der Menschen einfach sehr, sehr leise und das ist sehr gefährlich. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen.
Ja, wenn ich diese Zahlen höre, dann kriege ich Gänsehaut, muss ich gestehen. Fast 90% haben die Wahrnehmung, dass Hass im Netz zugenommen hat. Woran liegt das eurer Meinung?
Also das sind jetzt tatsächlich Antworten, die wir so nicht in unserer Studie handfest mit Daten haben. Das ist einfach Teil des Themas, was wir so aus anderen Studien auch wissen. Wir haben zum einen mehr Nutzung von sozialen Netzwerken im Allgemeinen. Also das betrifft vor allem auch wieder die jüngere Generation. Und dann werden heute gesellschaftliche und politische Diskurse einfach verstärkt auf Social-Media-Plattformen geführt. Also die Kommunikation verschiebt sich zusehends ins Netz. Gleichzeitig haben wir vor allem emotionalisierte oder oft persönliche Anrede im Netz, worauf die Userinnen dann wiederum auch emotional reagieren. Und von hier ist es dann auch einfach oft nicht mehr weit zu wütenden oder vielleicht auch hasserfüllten Aussagen. Dann haben wir natürlich Anonymität im Netz. Das lässt die Hemmschwelle sinken. Ich sage Dinge, die ich gegenüber der Person einfach nicht sagen würde. Wir erleben immer mehr eine gewisse Verrohung in unserer Debattenkultur, überspitzt gesagt. Also nicht nur im Netz, sondern auch darüber hinaus sind Dinge plötzlich sagbar, die es vorher so nicht waren. Und einen sehr großen Anteil haben daran eben auch Akteure aus dem rechtspopulistischen oder dem rechtsextremen Spektrum. Die haben einfach eine sehr gute Social-Media-Strategie und wissen, die sozialen Netzwerke für ihre Zwecke zu nutzen. Sie wissen, wie sie darüber die Massen in Anführungszeichen mobilisieren können. Und auch andere Studien zeigen, wie sich dadurch eben mentale oder auch verbale Grenzverschiebungen auftun. Man kann in Teilen sicher auch hier von einer Strategie der Einschüchterung sprechen von rechts. Also aber nicht ausschließlich von rechts, natürlich, muss auch gesagt sein.
Und was wir aber eben auch erleben, ist eine Ökonomisierung des Hasses. Also für die Plattform ist es so, dass emotionalisierte Inhalte und damit auch Hass im Netz ein Geschäftsmodell sind. Also die Algorithmen der Netzwerke sorgen dafür, dass emotionalisierte Inhalte vermehrt angezeigt werden, weil sie dafür sorgen, dass die NutzerInnen eine längere Verweildauer in den Netzwerken haben. Also Interaktionsraten werden erhöht, aber sie bleiben auch länger im Netzwerk, was natürlich dem Netzwerk nutzt. Also je länger ich dort bin, desto länger schaue ich mir Werbung an. Das heißt, die Plattform hat davon Werbeeinnahmen. Und das ist also einfach auch gewollt vom Algorithmus dafür zu sorgen, dass diese Inhalte mehr gezeigt werden, die also stark emotionalisieren. Und Hass im Netz-Inhalte emotionalisieren die NutzerInnen mehr und sorgen auch mehr für Interaktion. Und das vermehrt natürlich auch die Wahrnehmung, dass Hass im Netz zugenommen hat, wenn dann diese Inhalte mir auch stärker einfach angezeigt werden.
Ja, sehr gefährlich. Und was hat das für Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben?
Das ist eine sehr wichtige Frage und wir sehen hier ganz klar, dass Hass im Netz eben unsere demokratischen Verhältnisse und eben auch vor allem unsere Meinungsvielfalt bedroht. Denn er sorgt dafür, dass sich Menschen eben aus dem Netz, aus den Online-Diskursräumen zurückziehen. Das zeigt sich vor allem in unseren Daten. Eine häufige und schwerwiegende Konsequenz, wie bereits gesagt, ist, dass die Befragten sich zurückziehen. Damit verengt sich der Diskurs, also wichtige Stimmen, vor allem marginalisierte Stimmen, die zentral sind für unsere vielfältige Debattenkultur, verstummen. Die Meinungsbildung online findet einfach viel weniger vielfältig statt. Einseitige Stimmungsbilder entstehen so, die nicht die Gesamtgesellschaft abbilden. Und es kann daher der Eindruck entstehen, dass die Haterinnen sozusagen in der Mehrheit seien. Und solche Entwicklungen gefährden unsere demokratische Debattenkultur massiv. Und das vor allem im Superwahljahr 2024, in dem wir uns befinden. Hier werden die sozialen Medien und damit eben auch die Themen Hass im Netz und vor allem Desinformation eine zentrale Rolle spielen. Denn die Grenzen zwischen digitalem und analogen politischen Diskurs sind eben einfach fließend. Also Hass wird als Instrument genutzt, um den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben und so die Sichtweisen auch zu normalisieren. Und das werden wir, denke ich, vor allem in diesem Jahr beobachten können, wenn wir nicht dagegen handeln, und umso mehr müssen wir eben dagegen handeln.
Ja, und vielleicht noch ergänzend von meiner Seite dazu, also wir haben einfach auch das Problem auf individueller Ebene, dass durch die Strukturen der Plattform bestehende Meinungen oder Narrative auch verstärkt werden. Also wenn ich selbst mir vermehrt Videos oder Posts mit radikalisierenden Inhalten beispielsweise, wenn ich die mehr konsumiere und like, werden sie mir auch vermehrt angezeigt, was dazu führt, dass auch eine Art Meinungsblase entstehen kann. Also ich habe dann den Eindruck, alle anderen denken auch so wie ich und es gibt wenig oder keine abweichende Meinung. Außerdem erleben wir auch bei rechtsextremen AkteurInnen so eine Art Lifestyle getarnte Propaganda. Also es gibt eine Verbindung mit extremistischen Inhalten, auch mit Alltagsthemen oder sogar teilweise Beauty-Themen, Naturthemen. Und so können diese Inhalte quasi wie beiläufig also eingestreut werden und haben so einfach das Potenzial, auch Teil des Gedankenguts der Nutzerinnen zu werden, was sehr gefährlich ist.
Zudem wird ja deutlich, dass die Angst zunimmt oder auch wächst, dass die Gewalt sich auch außerhalb des Netzes wiederfindet. Wie hängt das zusammen? Vielleicht könnt ihr da den Zusammenhang nochmal klar machen.
Ja, also wir sehen leider einfach, dass das Digitale eben nicht nur digital bleibt, sondern wir wissen durch Ereignisse aus den letzten Jahren, aber auch aus der betroffenen Beratung, dass digitale Gewalt eben in reale Gewalt umschlagen kann. Also wir nehmen diesen Podcast heute am 19. Februar auf. Das ist genau 4 Jahre nach den rassistischen Anschlägen in Hanau und der Tat gegen eben Verschwörungspamphlete des Täters und rassistische Inhalte im Internet voraus. Bei diesem Ereignis im Speziellen, aber auch zum Beispiel bei dem Mord an dem Politiker Walter Lübcke 2019, sehen wir, dass digitale Gewalt durchaus in realer Gewalt gipfeln kann. Anstachelnde Hassrede online macht analoge Gewalthandlungen wahrscheinlicher, wie Studien auch schon belegt haben. Genau.
86% der Befragten finden, dass Social-Media-Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen. Wie könnte das genau aussehen? Was fordert ihr?
Wir fordern in der Studie unter anderem, dass finanzielle Verantwortungen übernommen werden müssen. Also die sehr großen Online-Plattformen vor allem sollten Anteil ihres Umsatzes dafür einsetzen, gesellschaftliche Schäden, die eben durch Hass und Desinformation entstehen, zu bekämpfen. Wir haben darüber hinaus eine Reihe von Forderungen abgefragt, die alle auf hohe Zustimmung treffen, muss man sagen. Neben Plattformverantwortungen schließt das eben auch die Forderungen nach einem Ausbau der Beratungsstellen oder auch die Sensibilisierung unter den Strafverfolgungsbehörden ein, sowie die weitere Forschung, also die Forschung einfach auszuweiten in diesem Bereich. Da fehlt es auch ganz oft noch an Daten, die wiederum von den Plattformen zur Verfügung gestellt werden müssten. Als GMK machen wir uns zudem natürlich vor allem für die Stärkung von Medienkompetenz und politischer Bildung stark, hier vor allem in Form von einer nationalen Bildungsoffensive und vor allem durch die strukturelle Verankerung von politischer Medienbildung.
Wir haben ja eben gehört, dass es vor allen Dingen und insbesondere auch junge Menschen sind, die von Hass betroffen sind. Wie können wir Menschen und auch insbesondere junge Menschen stärken und empowern, weiterhin ihre Meinung zu äußern? Caro.
Empowerment passiert ja auf mehreren Ebenen. Da muss man auch, glaube ich, gucken, wie hat man auch vielleicht selbst die Verantwortung auf einer oder mehrerer dieser Ebenen. Zum einen auf einer individuellen oder persönlichen Ebene einfach gegenüber jungen Menschen Mediennutzung oder auch Hass im Netz zu thematisieren. Also welche Plattform nutzt du, wie nutzt du sie, was ist dir dort begegnet, welche Erfahrungen hast du vielleicht auch gemacht. Dann, wenn jemand betroffen ist von Hass im Netz, dieser Person einfach erstmal zu zeigen, dass sie nicht allein ist, sie zu unterstützen, auch zu zeigen, welche Möglichkeiten sie hat, damit umzugehen. Also gibt es die Möglichkeit, Gegenrede zu leisten, also etwas dagegen zu sagen. Wenn das nicht geht oder sich jemand damit nicht wohlfühlt, wie habe ich auch die Möglichkeit, Inhalte vielleicht zu melden? Welche Meldestellen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es technisch auch in den Netzwerken, aber auch in diesen Prozessen zu begleiten, wenn es darum geht, konkret Meldestellen zu finden oder auch sich selbst vielleicht auch beraten zu lassen als erwachsene Person, wie ich Beratungsangebote wahrnehmen kann oder wenn es um strafrechtlich relevante Inhalte geht, diesen Prozess einfach auch weiter mit zu begleiten, zu unterstützen, damit jemand sich ja auch unterstützt fühlt. Das ist so das eine, wenn ich selbst betroffen bin. Im Rahmen von Bildungsangeboten ist es einfach relevant, nicht nur speziell mal bestimmt auf Bezug auf ein bestimmtes Fach, aber auch generell das Thema Mediennutzung und eigene Medienerfahrung zu thematisieren mit jungen Menschen. Das heißt, Fachkräfte müssen einfach auch bestärkt werden, mehr Sensibilität für das Thema zu haben und Berührungsängste mit dem Thema abzubauen. Also auf die Berührungsängste komme ich vielleicht später nochmal kurz zu sprechen. Ist wichtig, einfach AnsprechpartnerInnen zu sein für junge Menschen. Und da, um das zu sein, muss ich die Funktionsweise von Netzwerken auch kennen. Und generell,
das ist der Timer.
Ah ja, okay.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben auch noch mehr Fragen.
Ja.
Genau, bring es einmal kurz zu Ende.
Genau. Und generell denke ich, für jede Person, die im Netz unterwegs ist, ist es wichtig, sich für eine positive Debattenkultur einzusetzen. Das beginnt mit der Kommunikation von jeder einzelnen Person im Netz. Auch als Erwachsene einfach selbst aktiv Stellung zu beziehen, wenn ich Positionen sehe, die ich nicht teilen kann. Gegenrede zu leisten, wo es geht. Ansonsten auch Posts oder Beiträge zu melden oder Menschen zu blockieren, wenn es nicht funktioniert. Und man muss sich einfach vor Augen halten, dass junge Menschen einfach auch Zuschauende sind für alles, wie wir uns auch selbst im Netz verhalten und ob wir uns da engagieren oder nicht.
Vorbild sein und mutig sein, voranzugehen, ja. Auch als Vorbilder. Genau, also du hast es ja gerade schon so durchschimmern lassen. Wir gehen jetzt gleich da nochmal drauf ein. Es gab noch eine Bedarfserhebung, die sich an pädagogische Fachkräfte richtete. Und die fand in Kooperation mit dem JFF statt. Und es ging auch um eine Bedarfserhebung in betroffenen Communities. Was habt ihr da gefragt und herausgefunden?
Genau, also das war so ein weiterer Schwerpunkt in unserem Projekt, der uns vor allem so im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Also es gab grundsätzlich zwei Bedarfserhebungen, die in unserem Projekt gegen Hass im Netz durchgeführt wurden. Eine davon war eine unter pädagogischen Fachkräften, die ich in Kooperation mit dem JFF, dem Institut für Medienpädagogik und Forschung und Praxis, durchgeführt habe. Und die zweite war eine Bedarfserhebung unter betroffenen Communities, die unsere Kollegin Antje Brettschneider durchgeführt hat. Und das war uns wichtig, um beide Perspektiven so ein bisschen abzubilden. Also die Erhebung unter pädagogischen Fachkräften, da ging es uns darum, vor allem Fachkräfte, die außerschulisch gegen Hass im Netz arbeiten, herauszufinden, auf welche Art und Weise, in welchen Kontexten sind sie mit Hass im Netz konfrontiert, welche Bedarfe, inhaltliche, fachliche, strukturellen Unterstützungsbedarfe haben sie und welche Lücken oder Schwächen sehen sie in den bereits bestehenden Angeboten zu Hass im Netz oder brauchen sie weitere Angebote, Methoden, Materialien, was müsste dort geändert werden? Und da ist uns aufgefallen, dass viele Fachkräfte Hass im Netz als herausfordernden, komplexen Themenbereich wahrnehmen. Also vor allem, wenn sie frisch in das Thema einsteigen, sagen sie, das ist also wahnsinnig groß und total viel. Wo soll ich anfangen, mich damit zu beschäftigen? Dass da auch einige Vorbehalte manchmal existieren, sich dem Thema zu widmen und dann vielleicht auch an einer anderen Stelle man sich zurücknimmt oder nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, das lieber gar nicht thematisiert, vor allem, wenn man sich selbst nicht gut genug auskennt. Weiterer Punkt war methodische Fragen, die Fachkräfte haben. Also wenn sie selbst praktisch zu dem Thema arbeiten, also Kinder und Jugendliche, junge Menschen sensibilisieren zu Hass im Netz und ihrem eigenen Medienverhalten, dann erleben sie selbst Eskalationen, Gruppendynamiken. Also ganz konkretes Beispiel, wenn sie selbst Beispiele verwenden, um Hass im Netz zu veranschaulichen und darzustellen, dann haben sie geredet von einfach Gruppendynamiken, Diskussionen, wenn es zum Beispiel um queerfeindliche Positionierung geht, dann in diesem Beispiel, dann haben sie halt eine Gruppe vor sich und haben dann Schwierigkeiten, diesen Konflikt erstmal zu lösen, bevor sie dieses eigentliche Thema dort diskutieren können. Sie erleben auch eine mangelnde Sensibilität ihrer Zielgruppen, auch eine Gleichgültigkeit bei manchen Kindern und Jugendlichen, was eigene Posts oder Memes angeht. Und deswegen sind so Ansatzpunkte für uns, wo wir merken, wir brauchen Methoden oder Materialien, die vermehrt die Empathiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen ansprechen und sie auf dieser emotionalen Ebene erreichen. Was natürlich dann, abgesehen davon, immer genannt wird, ist ein grundsätzliches Problem in vielen Bildungsbereichen, Verbesserung von personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen, also mehr Leute zu haben, die das umsetzen, aber auch bereits bestehende Projekte und Materialien und Methoden, die es gibt, sind teilweise nicht bekannt und müssen an die Fachkräfte mehr herangeführt werden. Und wo sie auch konkrete Bedarfe aufgemacht haben, sind Materialien für Jüngere und auch Materialien einfacher Sprache. Was die betroffenen Communities angeht, da waren viele, viele Bereiche ein Thema, speziell jetzt auf diese pädagogischen Bereiche. Da war den Betroffenen wichtig, dass wir selbst in unserem pädagogischen Handeln diskriminierende und menschenverachtende Denk- und Handlungsmuster nicht reproduzieren. Das passiert nämlich manchmal, wenn zu Hass im Netz gearbeitet wird, in Materialien, aber auch beim Zeigen von Beispielen kann das auch passieren. Und es kam der Wunsch auf, auch konkrete Bildungsangebote für betroffene Communities zu machen, um sie nach innen zu stärken, auch einen intensiveren Austausch mit von Hass im Netz betroffenen Communities voranzutreiben. Also deren Perspektive viel stärker in die Entwicklung, in die Planung und auch in die Umsetzung von Bildungsformaten und Materialien mit einzubeziehen. Und viele Betroffene sind auch nicht nur auf einer Ebene betroffen, sondern auf verschiedene Ebenen. Also diese sogenannte intersektionale Perspektive einfach auch mit zu beachten war ein zentraler Punkt.
Was folgt konkret daraus jetzt für die Medienpädagogik?
Ich glaube, die Medienpädagogik muss noch ein bisschen politischer werden an der einen oder anderen Stelle. Also wir diskutieren das auch innerhalb der GMK im Fachaustausch, wie viel, wie politisch, an welcher Stelle. Sie hat die Rolle, natürlich Türen aufzumachen für einen Meinungsaustausch und nicht nur Wissen zu vermitteln. Also klar ist es wichtig zu sensibilisieren zu den Entstehungsbedingungen von Hass im Netz, der Funktionsweise der Portale, auch die Zusammenhänge mit Desinformationen auch klar zu machen. Das ist vor allem bei jüngeren EinsteigerInnen ins Netz wichtig. Aber auch die Vernetzung mit der politischen Bildung ist wichtig. Und die Medienpädagogik muss einfach auf struktureller Ebene auch stark Kooperationspartnerin sein für schulische und außerschulische Institutionen und vorhandene Konzepte einfach weitertragen und auch immer signalisieren, dass Kooperationen sinnvoll sind. Das versuchen wir auch voranzutreiben in unserem Projekt.
Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Vielen Dank für diese umfangreichen Ergebnisse, die ihr mir jetzt präsentiert habt. Jetzt nochmal zum Abschluss. Also wo oder was sind jetzt eure nächsten Schritte? Zum einen im Projekt, aber auch mit den Ergebnissen. Wie geht es jetzt weiter bei euch?
Ja, ich starte mal und beziehe mich zurück auf die Studie. Also was tatsächlich noch nicht Erwähnung gefunden hat, aber für uns auch ganz groß ist, ist, dass wir die Studie mit einer Social-Media-Kampagne begleiten, mit Kickoff schon vor der Veröffentlichung am 6. Februar, der Safer Internet Day. Wir wollen mit dieser Kampagne, die vor allem auf Instagram stattfindet, eben empowern, Sichtbarkeit für das Thema verschaffen und eben auch für die Ergebnisse. Damit adressieren wir vor allem eine jüngere Zielgruppe, aber natürlich auch unsere MultiplikatorInnen. Und mit den Materialien, die wir dort haben, das ist eine ganz toll gestaltete Kampagne von Nordsonne Identity, wollen wir über das Jahr hinweg auch weitere Mini-Kampagnen machen, um eben auch dieses Jahr mit diesen vielen wichtigen Wahlen ein bisschen zu flankieren, immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil wir eben unseren politischen Diskurs ganz, ganz stark im Netz verlagert sehen. Und darüber hinaus, klar, die Ergebnisse werden zielgruppenspezifisch aufgearbeitet und weiterverarbeitet im Kompetenznetzwerk, jede Organisation für sich. Auch wir natürlich mit medienpädagogischem Fokus werden die mitnehmen. Und darüber hinaus immer wieder präsentieren, auch als Kompetenznetzwerk, zum Beispiel mit einem Partnerstand auf der Republika, der dann ganz unter dem Motto der Studie stehen wird, wo wir mit den Menschen ins Gespräch kommen wollen. Und dann haben wir letztes Jahr, wir leisten ja auch ein Stück weit Arbeit im politischen Bereich oder wollen da Aufmerksamkeit für unser Thema verschaffen, haben letztes Jahr Handlungsempfehlungen für politische Maßnahmen gegen Hass im Netz veröffentlicht und werden die dieses Jahr auch nochmal aktualisieren im Kompetenznetzwerk auf Basis der neuen Ergebnisse und auch der Forderungen, die sich daraus für uns ergeben haben.
Genau, und was die Bedarfserhebungen angeht, die Ergebnisse sind auch schon veröffentlicht. Wir werden da nochmal breiter in die Social-Media-Arbeit auch nochmal gehen und da auch nochmal alles bekannt machen, was darüber zu wissen ist. Die Ergebnisse und auch die wichtigsten Punkte finden sich auf unserer Webseite. Das können wir ja vielleicht unten dann nochmal verlinken in den Shownotes. Wir hatten auch eine Präsentation im Dezember schon, wo wir die wichtigsten Erkenntnisse präsentiert haben. Und diese Folien und die Diskussion dazu ist auch alles dort nachzulesen. Wir werden weiter in unserem Projekt die Vernetzung von AkteurInnen in dem Bereich fördern und voranbringen. Das haben wir im vergangenen Jahr schon gemacht mit Veranstaltungen. Das machen wir auch in diesem Jahr wieder. Dieses Jahr mit dem Schwerpunkt auf Veranstaltungen in Ostdeutschland, aber auch Online-Veranstaltungen wird es wieder geben. Also alle Leute, die sich für diesen Bereich der Medienpädagogik interessieren, sind da herzlich auch eingeladen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, abonniert die Newsletter. Und was wir außerdem noch als Ressource jetzt schon online haben für Fachkräfte, ist ein, wir haben es genannt, ein Kompass für gelingende politische Medienbildung, den wir Mediale Pfade in Kooperation mit uns erstellt hat. Das soll eine Orientierungshilfe sein für pädagogische Fachkräfte, damit sie selbst gut Projekte der außerschulischen Medienbildung auswählen oder auch selbst konzipieren können. Das soll sie dabei unterstützen. Da gibt es so 5 Fokusthemen, auf die diese Kompass dann sich konzentriert. Das ist auf unserer Seite, kann dort auch angeguckt werden und nachgelesen werden. Und wir haben auch im vergangenen Jahr bestehende Methoden, Materialien und Projekte zu Hass im Netz gesammelt. Das wird dieses Jahr im Rahmen einer Materialsammlung veröffentlicht, aber auch Projektsammlung kann man es auch nennen, um einfach Fachkräften einen gebündelten Zugang zu bestehenden Konzepten zu geben. Und da werden auch die ein oder andere Methode und Konzept jetzt von uns dabei sein. Also das heißt, es wird von AkteurInnen aus der Praxis entwickelt, die bereits in dem Bereich 4 unterwegs sind, um diese bestehenden Lücken zu schließen. Und die werden dann dort online dann in diese Materialsammlung gestellt. Auch im Rahmen der Webseite des Kompetenznetzwerks wollen wir so mehr die Möglichkeit bieten, einfach Wissen zu bündeln, Projekte zu bündeln, AnsprechpartnerInnen zu bündeln und Institutionen auch für alle zugänglich zu machen. Also viel Aufgaben fürs kommende Jahr.
Viele Aufgaben fürs kommende Jahr, aber auch Wahnsinn, was ihr sozusagen alles schon zusammengesucht habt oder auch was ihr schon sozusagen präsentieren könnt. Und es ist ja immer die Frage, was können halt auch Menschen machen, die selbst von Hass betroffen sind, die vielleicht auch Hilfe brauchen. Wir haben oder ihr habt sozusagen im Vorfeld eine komplette Linkliste nochmal zusammengestellt. Wir werden alle Links, alle Informationen unter diesem Podcast halt auch setzen und veröffentlichen, so dass alle Menschen, die diesen Podcast jetzt hören oder die den Podcast auch weiterleiten, die Informationen haben und die Informationen auch bitte, bitte gerne an andere Menschen weiterleiten, die sie vielleicht kennen. Und es ist einfach so wichtig, dass ihr dieses Bewusstsein durch diese Studie jetzt nochmal auch nach vorne gebracht habt, also dass es auch einfach gesellschaftlich gesehen wird, was da passiert, weil es einfach ja auch immer noch viele Menschen gibt, die die Augen verschließen, die eben vielleicht nicht das als Hass betrachten, wenn sie mal beleidigt werden, oder aber viele ältere Menschen, die einfach gar nicht merken, verstehen und sehen, was halt online überhaupt abgeht und sich sozusagen noch auch in ihrer eigenen Bubble halt befinden. Also vielen Dank für diese Präsentation der Ergebnisse, vielen Dank für die Studie, vielen Dank für all diese Informationen und für eure Arbeit. Und ja, ich wünsche euch einfach dabei ganz viel gutes Gelingen und ganz viel Bewusstseinsarbeit und Haltungsarbeit und dass wir halt gemeinsam, wie sagt man, die Welt besser machen und gegen Hass auch vorgehen und auch Vorbild sein können und selbstmutig sein können. Genau, das war sozusagen jetzt noch mein Abschluss. Und alle, die euch kontaktieren wollen, die mehr wissen wollen, die mit euch zusammenarbeiten wollen, können das eben auch über die GMK, könnt ihr euch erreichen. Auch die Webseite verlinken wir nochmal und den Kontakt zu euch verlinken wir nochmal. Und ja, damit haben wir, glaube ich, für heute erstmal alles gesagt. Und ich danke euch, dass ihr da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Mutig sein finde ich einen total wichtigen Punkt. Ja, vielen Dank, dass wir das hier ein bisschen mit Überlänge darstellen konnten. Und
ja, vielleicht noch der Slogan unserer Kampagne, zeig Herz statt Hass. Ich finde, der trifft es eigentlich ganz gut.
Vielen Dank. Dankeschön.